Milieu oder Mikrobe? Euer kritischer Gesundheitspodcast zum Nachdenken, Mitdenken und Selberdenken mit Dr. Jens Frese und Axel Sonnenberg. Herzlich willkommen.
Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Einen schönen guten Morgen, Jens.
Ja, guten Morgen. Ich habe schlecht geschlafen.
Ja, ich glaube, wir beide haben schlecht geschlafen. Warum? Wir müssen einfach nochmal auf das verlorene Viertelfinale gestern Abend blicken. Ja, wir nehmen heute auf, wieder für Montag, wir hatten es ja schon mal gesagt, und aus gegebenem Anlass müssen wir einfach nochmal zurückblicken auf das Spiel gestern, das uns beide als Sportler sehr mitgenommen hat. Und dann wollen wir heute aber auch mal so ein bisschen auf die Politik schauen und haben uns da mal unseren Gesundheitsminister vorgeknöpft, kann man sagen, und schauen mal auf Karl Lauterbach. Was hat der mit Sport und Gesundheit überhaupt zu tun? Und wie sind da ein paar Verknüpfungen zwischen Sport, Gesundheit und dem Gesundheitsministerium? Da schauen wir heute mal drauf. Wird, glaube ich, eine ganz interessante Folge. Jens, aber lass uns mal direkt anfangen. Ja, wird man sagen, wir sind ein bisschen ungerecht ausgeschieden, oder?
Also ganz ehrlich, das war eine Sauerei. Das ist eine absolute Schweinerei. Also wir gucken ja jedes Wochenende Bundesliga, ja? Und wir sehen diese Szenen, die sehen wir jedes Wochenende. Wir regen uns darüber auf, weil wir beide, ja, du hast Fußball gespielt, ich habe alle Jugendmannschaften gespielt, du warst sogar Fußballtrainer. Wir haben doch gelernt in der Jugend, angeschossen, absichtliches Handspiel. So. Und das wollten sie doch eigentlich mit dem VAR jetzt objektivieren. So, und jetzt sind wir wieder bei der totalen Willkür angekommen. Ich meine, wir sehen das jedes Wochenende in der Bundesliga, dass wir denken, ja, angeschossen, angeschossen, angeschossen. Ja, das kann doch kein Elfmeter sein, aber die Elfmeter wird gepfiffen. So, die unmöglichsten Handspiele werden gepfiffen. Ich kann mich erinnern an ein Spiel, da kommt eine hohe Flanke in den 16er, die geht ziemlich weit. Der linke Abwehrspieler der verteidigenden Mannschaft unterläuft den Ball, springt hoch, ja, hat die Arme hoch. Der Ball geht ganz knapp über seinen Kopf weg, weil er ihn nicht erreicht. Dahinter steht der Gegenspieler und der Gegenspieler erreicht den Ball, köpft ihn von hinten an die Hand, ja, während der Spieler gerade von seinem Sprung runterkommt und dann gibt es Elfmeter. Der konnte den Ball überhaupt gar nicht sehen. Was will ich damit sagen? Die unmöglichsten Handspiele wurden als Elfmeter gepfiffen in der letzten Saison, auch bei internationalen Spielen. Und also Michael Ballack hat es bei Magenta TV ja wirklich mehrfach gesagt. Glasklarer ging es nicht. Ich habe mir die Szene noch fünfmal angeguckt. Der Ball wäre sogar vielleicht sogar ins Tor gegangen. Ja, also eine ganz glasklare Torchance wurde da verhindert. Ob der das jetzt absichtlich gemacht hat oder nicht, spielt ja offensichtlich bei der neuen Regelauslegung keine Rolle mehr. Ja, von daher war es eindeutig Vergrößerung der Körperfläche. Und die Gesichtsausdrücke der Spanier, die haben sich ja mehr oder weniger gewundert, dass kein Elfmeter gepfiffen wurde. Ja, so 60.000 Leute haben das gesehen im Stadion und der Einzige, der es anders interpretiert hat, war der Schiedsrichter. Und der ist ja noch nicht mal zum Bildschirm gegangen und hat sich das noch ein zweites, drittes Mal angeguckt. Also da muss man sich ja fragen, Axel, was haben die da unten im Keller gesehen? Das kann doch gar nicht sein. Ich meine, das hat jeder Zuschauer hat das gestern gesehen, dass das ein glasklarer Elfmeter war.
Ja, und vor allen Dingen, du sagtest gerade diese Willkür und der ist noch nicht mal hingegangen und hat sich das angeguckt. Also glasklarer geht's ja nicht und das ist halt die Vergrößerung der Körperfläche und der Trefferfläche des Balles. Und ja, wenn wir dann darauf gucken, was für ein Elfmeter wir gegen Dänemark bekommen haben.
Na, lächerlich. Also den Elfmeter, den hättest du 100-mal nicht pfeifen dürfen. Ja, jetzt kann man die Dänen auch gut verstehen, die sitzen da jetzt zu Hause und schmollen. Zu Recht. Ich fand das auch ungerecht, ja, weil der Elfmeter, der hat gerade mal so den Finger touchiert. Mehr war das ja nicht. Also das haben die ja nur mit diesem Sensor da in den Ball letztendlich wahrgenommen, ja.
Genau, und wenn du jetzt überlegst, da haben die den Sensor eingeschaltet oder im Bildschirm den Sensor gezeigt, der wie so ein Ausschlag beim EKG nur ganz klein nach oben ging. Ja. Und wenn du dir das jetzt angucken würdest gegen Spanien, da würde das Ding ja wahrscheinlich explodieren. Da würde die Nadel nach oben rausschießen,
Ja, klar.
wie bei
Da
einem
stürzt sie das
Blutdruck.
Programm ab, du.
Ja, genau, wie bei einem
Ja.
Blutdruck von 250. Also unglaublich.
Es ist
Jo,
unfassbar. Also,
unfassbar.
wir sind jetzt wieder in der Willkür angekommen. Jetzt gibt es wieder hitzige Diskussionen. Ich habe heute Morgen beim Magenta TV nochmal die Diskussion angeschaut und da war halt ein Schiedsrichter. Und der hat den englischen Schiedsrichter ein bisschen verteidigt. Habe ich überhaupt nicht verstanden. Ballack stand da mit, weiß nicht, zwei, drei anderen auf dem Platz. Und der ist richtig wütend geworden. Fand ich auch richtig gut. Habe ich auch gestern bei uns ein bisschen vermisst. Also ich wäre als Spieler auch richtig wütend gewesen. Ja, weil das ist inakzeptabel. Absolut inakzeptabel. Du hast einmal in deinem Leben, hast du eine Europameisterschaft in deinem eigenen Land und dann scheidest du so aus, ja, mit so einer krassen Fehlentscheidung, das kann nicht sein. Dann hätte ich lieber 5-0 verloren, ja.
Dann wäre es eindeutig gewesen, da
Ja,
hätte man nichts
dann,
da.
genau.
Ja,
Dann wären die
genau.
Spanier besser gewesen, aber sie waren nicht besser. Sie waren vielleicht in den ersten 60 Minuten einen Tick besser und dann waren sie in den letzten 50 Minuten Verlängerung einberechnet. Ja, waren sie, ich meine, die sind dreimal nach vors Tor gekommen und haben zweieinhalb Torchancen gehabt und machen davon zwei rein. Aber das kennen wir ja auch aus der Bundesliga, dass das häufig so ist. Na, die eine Mannschaft rennt an und die andere macht die Tore. Deswegen ist Fußball ja auch so beliebt, weil es die Gemüter erhitzt und die Emotionen kochen hoch und jeder hat das Spiel anders gesehen. Ja? Die eine Hälfte der Tribüne sagt ganz glasklarer Elfmeter und die andere sagt überhaupt kein Elfmeter. Deswegen haben wir ja den VAR eingeführt, ja, damit wir das objektivieren. Ich meine, wir kommen teilweise aus der Wissenschaft und da sind eben diese wissenschaftlichen Kriterien, Objektivität, Reliabilität etc., die dienen ja dazu, dass man die Fehlerwahrscheinlichkeit so stark minimiert, dass man auf eine relativ klare Wahrscheinlichkeit kommt. Und ja, was soll man dazu sagen? Es ist.
Ist halt eine ganz unglückliche, unverdiente Niederlage gewesen. Aber nun mal, so ist es nun mal. Und das Turnier geht jetzt leider ohne die deutsche Mannschaft, ohne uns weiter. Ja, gut, interessant wäre natürlich mal gewesen, aber da kriegt man halt nicht so viele Meinungen, wie es auf der Tribüne aussah. Und deshalb will ich jetzt mal ein bisschen überleiten zu unserem eigentlichen Thema, ne? Wie da die Meinungen sind von den ganzen Promis und von den ganzen Politikern, die auf unsere Steuerkosten ihre Karten dort oben absitzen, die sonst ja, kaum Interesse am Fußball zeigen, nur wenn es was zu jubeln gibt. Und damit sind wir bei unserer heutigen Figur, sage ich jetzt mal, Karl Lauterbach, unser Gesundheitsminister, der sich halt auch mit Bayer Leverkusen ablichten lässt, sagt, wie toll er das findet, dass die jetzt deutscher Meister sind, aber noch nie ein Spiel von denen gesehen hat, quasi oder fast noch nicht. Und jetzt auch auf den Tribünen der Europameisterschaft auftaucht, aber sich sonst dafür gar nicht interessiert. Und da muss man doch fragen, was da für Interessen hinterstehen oder warum er das einfach macht. Ja, plötzlich, also bei Europameisterschaft, plötzlich sind alle Deutschland.
Axel, das erinnert mich an die DDR. Weißt du, in der DDR, da waren ja auch alle gleich, aber es gab so eine kleine Prozentzahl, die waren einfach gleicher. Ja? Die haben alles bekommen, die haben ihre Karten bekommen, wie auch immer, wahrscheinlich noch nicht mal selbst bezahlt. Der Steuerzahler kommt dafür auf, weil es ist ja wichtig, dass man dann rumtwittert, bis der Arzt kommt. Und boah, also da kriege ich echt Bauchschmerzen und Nackenschmerzen, ja, wenn ich diese Rumgetwitterei da sehe, wie toll sich der Politiker, die ganze Saison nirgends siehst, weil die kein einziges Bundesligaspiel gucken. Also jeder Fan, der kriegt doch die dicke Krawatte, oder?
Ja, auf jeden Fall. Zumal, ja, das ist halt ein bisschen so bei uns beiden, denke ich mal, dass wir halt den Herrn Lauterbach als Gesundheitsminister da besonders im Fokus haben, weil er halt auch aus unserer Sicht halt keine Gesundheitspolitik im Sinne der Gesundheit für unsere Bevölkerung macht. Und deshalb hat er da so ein denke ich mal, so ein besonderes Stigma von uns. Deshalb wollen wir auch heute mal drauf gucken. Und du hast recht, einige sind gleicher. Und gerade Herr Lauterbach, der sich dann halt wirklich in dem Erfolg sonnt und sonst aber nicht so viel zu seinem Besten gibt, was die Gesundheit angeht.
Ja, wir haben ja auch noch einen zweiten Teil und im zweiten Teil gucken wir uns ja mal an, was er so alles im Moment im Schilde führt und was er so vorhat. Da sind ja so ein paar Gesetzesentwürfe wie soll ich sagen, im Ofen und die erwärmen sich gerade und werden ein bisschen publiziert. Und wir haben natürlich auch das Thema unter die Lupe genommen. Das kommt dann im zweiten Teil. Aber im ersten Teil wollen wir uns mal mit der Person an sich ein bisschen beschäftigen, weil, und das haben wir beide ja gemacht, indem wir ein bisschen quer gelesen haben, das ist schon sehr, sehr, sehr erstaunlich, diese Biografie. Ja? Also wie soll ich sagen, die stinkt 7 Meilen gegen den Wind, wo man sich fragt, das kann eigentlich nicht sein. Also wie ist sowas möglich? Wir kommen ja gleich zu den Details. Weil normalerweise gibt es dafür eigentlich Regeln, Gesetze, ja. Hochschulrahmengesetz, nur um mal ein Beispiel zu nennen. Wir kommen ja gleich, gehen ja gleich da in die Tiefe. Und wenn du dich mit der Biografie auseinandersetzt, dann ist das ganze Thema so holprig, wo man dann zum Nachdenken kommt und überlegt, ja, wie hat er das hinbekommen? Wie hat er das hinbekommen?
Ja, vor allen Dingen, du sagtest es gerade, wir machen ja noch einen zweiten Teil, wo wir uns über die Gesetze unterhalten, aber deshalb auch zwei Teile, weil wir finden einfach so viel. Also das Netz ist voll von unglaublichen Widersprüchen bei Herrn Lauterbach. Und die berechtigte Frage, die du stellst, ist ja, wie kriegt man sowas hin? Und wir haben ganz, ganz viele interessante Sachen gefunden. Und da müssen wir einfach drüber reden.
Ja, ich will
Ja,
mal zwei Beispiele direkt mal
genau, fangen wir
anführen.
an.
Und zwar, man kann ja auf seine Webseite gehen und da kann man zum Beispiel seine Dissertation runterladen. Seine Dissertation von Harvard, Public Health. Axel, wenn du dir die anschaust, ja, und ich habe einige Bachelor- und Masterthesen auch betreut als Erst- und Zweitgutachter, ja. Es ist unglaublich. Unglaublich. Das ist ein Essay. Das ist ein Meinungsartikel, ja, über 110 Seiten. Ja, das ist eher so eine philosophische Abhandlung. Aber das hat mit einer wissenschaftlichen These nichts zu tun. Also ich glaube, jeder, der mal eine These geschrieben hat oder eine Doktorarbeit machen musste oder wollte oder durfte, der hat die Kriterien im Kopf und der kann das auch nachvollziehen. Also wenn man sich diese Arbeit anguckt, kann sich jeder runterladen, ja, so in mehreren Kapiteln. Es ist auf Druck, auf politischen Druck wurde die überhaupt veröffentlicht, weil da gab es offensichtlich nur eine einzige Kopie an der Uni in Harvard in der Bibliothek, die man sich da hätte einsehen können. Ich habe das mal nachgelesen, angeblich wurde die dreimal eingesehen. So, da hätten ja eigentlich Pressevertreter da mal hinfahren müssen und hätten sich mal das Ding anschauen müssen, ne?
Aber Jens, jetzt wo du das sagst, ne, wenn wir das, das machen wir auf jeden Fall. Wir werden das auf jeden Fall in unseren Shownotes verlinken. Und wenn du das sagst, die wurde nur dreimal eingesehen, dann wird die bei uns ja jetzt schon viel häufiger in den Shownotes abgerufen, als dass einer in Harvard in der Bibliothek saß.
Also ich kann nur dringend empfehlen, auf der Webseite von Karl Lauterbach sich das Ding einfach mal runterzuladen und sich das mal anzugucken. Ich meine, man muss sagen, es war eine etwas andere Zeit. Ja? Wir sind jetzt hier 30 Jahre zurück. Damals hatten wir noch nicht so die Möglichkeiten. Ich kann mich noch erinnern, wie mein Onkel hat vor mir Sport studiert und ich sehe ihn heute noch auf seinem großen Tisch, wo er diese ganzen Schnipsel hatte, ja, er kam aus Köln zurück und hat dann zu Hause an seiner Korrektur seiner Diplomarbeit gearbeitet. Und damals, für die jüngeren Zuhörer, da war das Ausschneiden, was man von Word kennt, ja, indem man so Textblöcke ausschneidet und sie woanders hinkopiert, das war damals noch händisch. Ja, da gab es dann also viele, viele Seiten, die musste man dann mit der Schere ausschneiden. Und dann wurden die per Prittstift, wurden die dann an anderer Stelle wieder eingefügt. Ja, also schon hochinteressant, ne? Woher wir kommen. Naja, und So muss man auch diese Arbeit sehen. Also die wurde noch mit der Schreibmaschine geschrieben und vielleicht gab es auch schon die Schreibmaschine, die sich so 5, 6 Zeilen merken konnte. Kann sich vielleicht so an die ersten erinnern.
Ersten elektronischen Schreibmaschinen, ja, kann ich mich
Genau,
noch gut
nur
erinnern.
damals hat es auch schon wissenschaftliche Kriterien gegeben und damals musste man auch schon sauber zitieren und damals musste man auch eine Forschungsfrage haben, die ist hier überhaupt nicht klar. Also das, weißt du, wenn ich jetzt Professor wäre an einer ordentlichen Universität, da würde ich den Studenten auslachen. Ich würde sagen, was soll das sein? Das hat nicht mal den Wert einer Bachelor-Thesis aus meiner Perspektive. Da mögen andere was anderes dazu sagen. Aber weißt du, ich habe das immer so gefasst, wenn jemand eine Bachelorarbeit, ich meine, wir kennen ja noch die Diplomarbeiten, dann ist das ja seziert worden in Bachelor und Master. Und die Bachelor-Thesis ist eigentlich so ein, soll man sagen, so ein Reinkommen in wissenschaftliches Arbeiten. Da muss man auch noch keine Untersuchung machen. Da reicht eine Literaturrecherche, die dann sauber aufgebaut ist und so weiter. Und wenn es in die Master-Thesis geht, das ist ja dann die Weiterführung, weitere 4 Semester, dann sollte man ja eine Untersuchung machen oder es muss schon eine sehr, sehr gute Literaturrecherche sein zu einem bestimmten Thema. Nur, so habe ich das immer gehandhabt, wenn es eine Literaturrecherche ist, als Masterthesis, dann kann das keine 1,0 sein. Ja, weil die Wertigkeit einer Untersuchung ist immer höher zu werten als eine Literaturrecherche. Weil jeder, der mal eine Untersuchung, eine Studie selbst gemacht hat, ich habe insgesamt 4 Studien organisiert, das ist ein Riesenaufwand, das ist auch ein Riesenkostenaufwand. Du musst die Probanden suchen, du musst sie dann einteilen, du musst die Dokumentation machen, du musst das überführen in Statistik, ja, du musst die statistischen Analysen richtig sauber ausführen und dann musst du auch noch die Arbeit schreiben. Deshalb kann eine Literaturrecherche oder eine Literaturarbeit, sagen wir ja, kann aus meiner Perspektive keine 1 sein. So, aber sie kann gut sein, ja? Also keine Frage. Ich habe schon sehr, sehr gute Zusammenfassungen von bestimmten Themen gesehen, die eine Neubewertung, das muss ja auch eine wissenschaftliche Arbeit leisten. Sie muss ja mal so eine Neubewertung eines schon bestehenden Themas auch geben. Wenn ich etwas Neues nicht hinzufüge, dann ist das keine wissenschaftliche Arbeit.
Ja, und diese
Ja?
Kriterien, die hat unser Herr Lauterbach bei seiner Arbeit nicht an den Tag gelegt. Und Jens, sag uns einfach mal, worum ging es eigentlich bei der Arbeit oder was hat er da überhaupt rausgefunden, beziehungsweise worüber hat er
Also,
überhaupt
was er
geschrieben?
herausgefunden hat, weiß ich gar nicht. Die Arbeit hieß Justice and the Function of Healthcare. Und da sind, wenn du das liest, da sind ganz viele persönliche Meinungen drin. Die gehören gar nicht in eine Thesis, schon gar nicht in eine Doktorarbeit. Und deswegen ist es auch eher keine wissenschaftliche Arbeit, sondern das ist so ein Essay, weißt du, so ein Meinungsartikel, so eine philosophische Abhandlung, wie ich vorhin gesagt habe. Und was ich nicht verstehe, und ein deutscher Arzt hat sich mal die Mühe gemacht und hat dort in Harvard auch oben angeklopft. Das habe ich nachgelesen, ob das stimmt. Ich habe ihn nicht persönlich gefragt, aber das könnten wir vielleicht mal in einem Podcast machen, wenn wir ihn mal einladen. Ist, dass diese Professoren, das waren angeblich 3 oder 4, dass die alle abgewunken haben. Die haben dazu nichts gesagt. Ja, da gab es keinen Response. Also wurde offiziell angefragt, warum die Arbeit eben, ja, so mehr oder weniger minderwertig ist. Und dann haben die Gutachter, Erstgutachter und auch die weiteren Gutachter, haben sich dazu nicht mehr geäußert. Auch die Hochschule hat sich dazu nicht geäußert. Das ist ja so eine Stiftungshochschule ausgegründet aus der Harvard University. Und ja, und die haben sich dazu auch nicht geäußert. Die sagen dann natürlich immer, aus Datenschutzgründen dürfen sie dazu nichts sagen, nichts rausgeben. Ja, okay, gut, klar. Datenschutz ist wichtig, keine Frage. Aber mich wundert, dass dann niemand weiter recherchiert hat. Weil das ist schon Spanisch, ja, haben wir früher immer gesagt. Da stinkt irgendwas.
Und ja, du sagst es, wir sind gerade über die Arbeit eingestiegen, über seine wissenschaftliche Arbeit in Harvard. Aber das ist, glaube ich, nicht nur die einzige Sache, die da in Anführungszeichen stinkt. Er hat ja auch hier Medizin studiert Und eine interessante Sache, die ich da gefunden habe, ist zum Beispiel, dass er die Approbation als Arzt nach dem Abschluss seines Medizinstudiums hat er die nicht beantragt. Und zwar warum? Weil er dafür war es damals so, dass man halt eine 18-monatige Pflichtzeit als AIP, sogenannter Arzt im Praktikum, hätte nachweisen müssen, um so eine Approbation zu erhalten. Und erst im Jahr 2004 ist dieser Arzt im Praktikum nicht weggefallen, aber als Voraussetzung für die Approbation ist es weggefallen. Und 2010 hat er dann einen Antrag auf Approbation erstellt und hat dann im Jahr 2010 erst seine Approbation bekommen, ohne diese Pflichtzeit Arzt im Praktikum absolviert zu haben. Und das ist, denke ich mal, für einen Arzt. Also ich meine, man möchte ja gerne auch mal praktisch arbeiten. Also wie soll man halt an einem Patienten arbeiten, wenn man sich keine praktische Erfahrung in seinem Beruf erwirbt, egal in welcher Disziplin jetzt. Also ob er jetzt Allgemeinmediziner oder Chirurg oder sowas. Aber man muss ja irgendwo mal praktisch gearbeitet haben, um überhaupt in diesen Beruf glaubwürdig in diesen Beruf einsteigen zu können. Ne?
Ja, und dann liest man auch zwischen den Zeilen, das hätte er ja alles damals in den USA gemacht, was kein Mensch nachprüfen kann. Und da hätte er ja sogar an vielen Operationen mitgewirkt und so weiter. Wenn du den Wortlaut hörst, dann ist das so, als hätte er da selber am OP-Tisch gestanden und hat da am offenen Herzen operiert. Ja? Dabei war er mehr oder weniger in so einer Krankenpflegersituation und hat da vielleicht das Skalpell irgendwie ausgesucht oder sowas. Aber das ist, weißt du, das riecht alles nach Selbstüberhöhung.
Ja,
Ja?
definitiv. Und
Eine Facharztausbildung hat er dann auch nicht gemacht. Das heißt, er kann keine eigene Praxis eröffnen oder in einem Krankenhaus, öffentlichen Krankenhaus arbeiten. Aber was er machen kann, ist natürlich schönes Blitzlichtgewitter, indem er sich als Impfarzt da positioniert hat bei Corona. Na, damit ich sag mal, das dumme Volk glaubt, dass man als Arzt tätig gewesen ist, ja.
ja, aber da kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf, weil ich habe, oder lass uns direkt drauf kommen. Ich habe auf einer Seite, auf einer Internetseite gefunden, und zwar beim Deutschen Bundestag. Da werden die Abgeordneten ja auch vorgestellt, einmal im Gesundheitsministerium, aber auch auf der Gesamtseite, wo die Abgeordneten vorgestellt werden. Und jetzt gerade, wo du Covid oder Pandemie sagst als Stichwort, da wird unter anderem auch geschrieben, er sei Epidemiologe. Und jetzt hab ich mir mal, weil ich es einfach genau mal wissen wollte, auch für euch da draußen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, was macht eigentlich ein Epidemiologe? Und da habe ich mal ein bisschen recherchiert, und um das mal zu sagen hier, also ein Epidemiologe erhebt Daten zu Krankheiten hinsichtlich ihrer Ursachen, ihres Verlaufs und ihrer gesundheitlichen Folgen für unsere Bevölkerung, also auch für bestimmte Bevölkerungsgruppen. Und dabei untersuchen die Epidemiologen halt zum Beispiel die Rolle von Umwelteinflüssen, von genetischen oder sozialen Faktoren beim Auftreten von Krankheiten. Und Ziel ist es halt, eine allgemeine Aussage über den Zusammenhang von Risikofaktoren oder auch von krankheitsminimierenden Faktoren und Erkrankungsraten ableiten zu können, um dann wiederum Empfehlungen aussprechen zu können für Impfungen oder für entsprechende Maßnahmen, die dort unternommen werden können. Und wenn man sich das mal so ein bisschen auf der Zunge zergehen lässt, dann muss man sagen, dann ist ja in der Pandemie bei ihm auf jeden Fall alles falsch gelaufen.
Ja, wenn du dir die Publikationsliste anschaust. Ja,
Ja.
ich meine, als Professor musst du schon ein paar Publikationen vorweisen und bekommst sogar keinen Lehrstuhl, ja. Da taucht Karl Lauterbach in 10 Artikeln als Erstautor auf, ja. Das ist vielleicht für die Zuhörer mal kurz erklärt. Erstautorenschaft brauchst du, wenn du zum Beispiel eine Dissertation machst, also eine kumulative Dissertation. Das heißt, du schreibst internationale Artikel und dann dein Professor, dein Gutachter legt praktisch fest, wie viel er gerne hätte. Ja, in meinem Fall waren das damals 4. Er wollte 4 Veröffentlichungen haben und diese schreibst du dann zusammen zu einer Synopse. Ja, Also du musst erstmal einreichen in einem sogenannten Peer-Review-Verfahren. Peer-Review heißt, du reichst das bei einem internationalen Journal ein und dann gibt es Gutachter, die du nicht siehst und nicht kennst. Und diese Gutachter schreiben dann eine Kritik deiner Arbeit und irgendwann nach ein paar Wochen kriegst du diese Kritik wieder zurück. Das ist dann wirklich totale Breitseite, ja. Ich habe das selber erlebt. Also da hat man das Gefühl, man hat nichts richtig gemacht. Ich habe dann erst später verstanden, dass es die Publikationen wirklich besser machen. Ja, also die Kritik ist knallhart. Wenn man also kritikfest nicht ist, dann sollte man diesen Beruf nicht ergreifen, des Wissenschaftlers. Und dann musst du es aber updaten. Und wenn du es dann updatest, dann stellst du nachher fest, es ist wirklich auch besser geworden, ja, deutlich besser. Es ist runder, es ist stimmiger. Manchmal muss man auch die Daten nochmal hinterfragen. Und das macht man normalerweise ja in einem Team. In einem Institut hat man dann normalerweise diese Fachleute, ja, auch einen Statistiker im Team, denn auch die Professoren machen ihre Statistiken ja nicht selber, sondern die haben Mitarbeiter, die das machen. Ja, die können das zwar beurteilen, naja, aber um auf KL zurückzukommen, wie soll ich sagen, das ist äußerst dünn, ja, also 10 Artikel mit Erstautorenschaft und davon sind die meisten auch keine echten wissenschaftlichen Ausführungen. Also Studien sowieso nicht. Na, das ist dann zum Beispiel ein Editorial, was da veröffentlicht wurde in PubMed oder Nachdrücke von irgendwelchen Zeitschriftenartikel oder ja, Artikel, die letztendlich einen Vortrag widerspiegeln, ja, also keine wissenschaftliche Arbeit. Und daraufhin, also basierend auf diesen Artikeln, die er veröffentlicht hat, hat er sich ja dann auch für Professorenstellen beworben. An der Uni Tübingen beispielsweise oder an der Uni Greifswald. Und ja, also mit heutigem Maßstab gemessen, würdest du damit ausgelacht werden. Ja, also da brauchst du dich nicht mal bewerben, weil das, ne, du musst eine Habilitationsschrift abliefern. Das hat er ja auch nicht. Auch hier für die Zuhörer vielleicht nochmal erklärt, was ist eine Habilitationsschrift? Das ist praktisch die größere Doktorarbeit auf einer Doktorarbeit. Ja, da geht man dann nochmal an die Uni für ein paar Jahre und macht ja so im Bereich von 7 Erstautoren-Publikationen. So, und das sind dann in der Regel Studien oder Reviews oder Zusammenfassungen von einem ganzen Forschungsgebiet. Also große Arbeiten. Und wenn du die dann gesammelt hast und vielleicht hast du auch noch ein bisschen Forschungsgeld eingesammelt, dann kannst du mit diesem Paket dich auch an eine Hochschule wenden, die dann einen Lehrstuhl ausgeschrieben hat. Ja, aber das ist knallharte Arbeit. So, und die kann man jetzt in der Biografie von Kyle also nicht wirklich erkennen, dass da knallharte Arbeit dahinter steht. Das sind eher so ein zusammengeschustere und zusammengeflickte, ja, halbseidene Artikel, ja, wie soll ich das sagen? Ja, einer kritischen Prüfung einfach nicht standhalten, ne?
Was du berichtest, ist schon sehr ernüchternd, wenn man das als Gesundheitsminister bei uns so sieht oder bei uns hat. Und ich habe da auch noch was, du hast ja gerade von Publikationen gesprochen und es gibt auch Recherchen im Internet. Ich habe da auch mal ein bisschen tiefer gegraben und da gibt es ein Publikationsverzeichnis von ihm. Und da sind so Stellen mit Ausrufezeichen oder auch Fragezeichen markiert. Und da muss man sich mal vorstellen, da sind halt mit Fragezeichen markierte Titel, wo er als Mitautor, manchmal auch als Erstautor vorne drin steht, die bis heute gar nicht auffindbar sind im Internet. Also die kann man nicht finden. Wer weiß, wo die stehen, ob die in irgendeinem Forschungsinstitut stehen, aber viele haben ja auch ihre Sachen digitalisiert. Von daher kriegt man Sachen, die sind gar nicht, die findet man gar nicht. Und dann gibt es da noch so Titel, wo zum Beispiel, du hast es gerade erwähnt, so wo bibliografische Fehlangaben vorliegen und wo man halt die Frage stellen muss, ob da wirklich mit Augenmaß und auch gut zitiert wurde, ob da einfach auch, ja, wie kommt sowas zustande, dass man sagt, ich arbeite da halt nicht sauber und mache halt eine bibliografische Fehlangabe. Also das sind. Das sind schon kuriose Sachen, die sich
Ja,
da
da
bei
sind
ihm
sehr viele
finden halt, ne?
kuriose Sachen, Axel. Auch die Geschichte mit dem Wehrdienst und dem Zivildienst, ja. Das hat Herr Lauterbach ja auch für sich zurückstellen lassen, weil er erstmal in den USA studiert hat, ja, und weil er ja herausragende Forschung macht. Ja, wurde also da zurückgestellt wegen herausragender Forschung, so habe ich es gelesen. Vielleicht kann man das korrigieren, weiß ich nicht. Aber ich meine, wir kommen ja noch aus der Zeit, wo es noch Wehrdienstpflicht gab und auch Zivildienst. Ich habe damals Zivildienst gemacht, 20 Monate bei der Diakonie gearbeitet, Basisarbeit abgeliefert, will ich das mal nennen. Und natürlich 2 Jahre, ne, in denen hätte man schon 4 Semester studieren können. Und ja, wenn man das jetzt so vergleicht, könnte man durchaus der Ansicht sein, da hat sich jemand gedrückt, ja. Erfolgreich gedrückt. Ich frage mich nur immer, wie er das geschafft hat, ja.
Ja, das hat auf jeden Fall bei den ganzen Angaben, die wir hier so gefunden haben, hat es auf jeden Fall ein Geschmäckle, das da immer so mitschwingt. Und wenn man sich dann halt auch
Aber
noch
dieses
seine.
Geschmäck, Axel, das zieht sich wie ein roter Faden durch die ganze Biografie. Das ist das Kernproblem eigentlich, ja. Mal ein Geschmäckle, okay, vielleicht hat man mal irgendwo Glück gehabt, ja, weil vielleicht eine wichtige Persönlichkeit das mal so durchgewunken hat, der die Macht dafür hatte oder so. Aber auch wenn du dir das Thema Uni Köln anschaust, auch das ist ja, ich habe ja gerade gesagt, keine Habilitationsschrift. Da gab es ein Hochschulrahmengesetz 2002. Vor 2002 musste man eine Habilitation haben, um sich überhaupt auf eine Professorenstelle zu bewerben. So habe ich es gelesen. Und ab 2002 wurde es dann flexibilisiert. Das heißt, man konnte auch einer kumulativen Leistung in der Wissenschaft, ja, wenn man also sehr, sehr viele Artikel geschrieben hat und war in Forschungsprojekten aktiv und hat vielleicht auch Forschungsgelder rangeholt und so weiter, dann konnte man das oder kann man sich das aufbauen, sodass dann Universitäten sagen können, ja, okay, das reicht uns aus als Ersatz für eine Habilitation. Und jetzt haben wir natürlich auch viele Privatunis. An Privatunis werden Professoren auch nicht nach Habilitation eingestellt, sondern nach Eignung. Und dort bekommt man aber den Professorentitel nur auf Zeit. Das heißt, wenn du dort nicht mindestens 5 Jahre tätig bist, dann verlierst du den auch wieder. Deshalb hat man manchmal, ne, die kennt man dann vielleicht als Professor Doktor und auf einmal sind sie nur noch Doktor, ja, weil sie dann nicht mehr an dieser Hochschule tätig sind. So, das heißt, die Länder vergeben dann auf Zeit praktisch einen Professorentitel für die Zeit, in der du an dieser Privathochschule dann tätig bist. Und das wurde da ein bisschen flexibilisiert, weil da kam die Zeit der Privathochschulen, die kamen auf und man wollte ja auch eine Kommerzialisierung des Bildungssystems haben, also nicht alles am staatlichen Tropf sozusagen hängt. Macht durchaus Sinn. Da hat sich auch ein großer Bildungsmarkt entwickelt, ja, wo man heute für, sagen wir mal, 15.000, 20.000 Euro sich in Master XYZ irgendwo machen kann, in Großbritannien, in Schweiz, St. Gallen zum Beispiel, die ganzen BWLer, die dann nach St. Gallen gehen und dort 2, 3, 4 Semester studieren. Oder kennen wir auch von einigen Ministern. Eine Ministerin ist ja sogar eine Frau ist ja sogar Außenministerin geworden, die auch so einen zwielichtigen Master da in, ich glaube, Jura ist es, glaube ich, gewesen, in Großbritannien irgendwo gemacht hat. Also unterm Strich alles sehr dubios, ist vielleicht der richtige Begriff dafür. Und was für mich auch zudem noch dubios ist, wieso ein Karl Lauterbach so einfach so ein Institut dorthin gestellt bekommen hat. Ja, da wurde ein neues Institut eingerichtet, kann man ja machen, für Gesundheitsökonomie. Das war damals halt relativ neu, ein neues Thema. Und das hat man ihm dann über ich glaube, es war eine Bäckerei oder so, an der Dürener Straße hat man ihm das dann so mehr oder weniger als An-Institut eingerichtet. So heißt das, An-Institut, wenn etwas sehr nah an der Uni, ein bisschen ausgekoppelt von der Uni, so ein Institut gegründet wird. Und dieses Institut hat man dann später als offizielles Institut der Hochschule implementiert. Und da war dann Herr Lauterbach, wurde dann als ordentlicher Professor ernannt. Ja, muss man klar sagen, ernannt, ja.
Ja, und das Institut ist jetzt nicht nur also für Ökonomie, sondern auch noch für Medizin und Gesellschaft. Also es ist schon ein ziemlich großer Rahmen, der da gespannt wird, über wirklich gesellschaftlich, medizinische und auch über gesundheitsökonomische Themen. Und wir hatten ja, wenn ihr mal reingehört habt, unseren Podcast zu diesen Fettwegspritzen. Und wenn man da dann liest, ne, wir hatten eben schon gesagt, Epidemiologe und sowas. Und wenn dann solche Aussagen getroffen werden, wo er zitiert wird, dass er sagt, er hat sich schon seit 25 Jahren mit Adipositas beschäftigt und ist froh, dass es jetzt endlich den Durchbruch in der Medizin gab oder gibt, diese Fettwegspritzen, damit alle Diabetiker damit behandelt werden können.
Wenn man sich mit der Persönlichkeit dann auseinandersetzt, dann findet man viele Indizien für Selbstüberhöhung.
Auf jeden Fall,
Ja,
ja.
also Leistung nicht erbracht, aber ne, wie zum Beispiel am OP-Tisch gestanden und operiert. Ja, ich habe operiert, wir haben operiert. Wenn man dann weitergeht, was wurde denn in diesem Institut gemacht? Da findet man dann so Dinge, da war das Institut und er selbst dann involviert in bestimmte Studien, in Pharmastudien. Und was waren das für Pharmastudien? Die müssen wir, glaube ich, auch noch mal kurz erwähnen. Das war einmal eine Studie zu Lipo-Bei. Ja, also da vielleicht auch die Nähe zum Wahlkreis Leverkusen und Köln-Rechtsrheinisch. Vielleicht daher auch die Liebe zu dem neuen deutschen Fußballmeister. Also wer weiß, wo es herkommt.
Wer weiß,
Und
als kurze Ergänzung nur Lipo-Bei, das hatten wir auch schon mal erwähnt in unserer Cholesterinfolge, ist vom Markt genommen worden, weil es halt zu wirklich schweren Erkrankungen führt und auch zu einigen Todesfällen geführt hat. Und um das Medikament in den Markt zu bringen, wurde es über die Ärzte an viele Patienten in der Anfangsphase kostenfrei verteilt. Einfach nur so als Hintergrundinformation kann jeder sich sein Bild davon machen.
ja, und das mit diesem kostenfrei, das thematisieren wir dann ja auch im zweiten Teil. Da kommt ja wieder was Neues. Das passt eigentlich auch ins Bild. Und bei Lipo-Bei, das Medikament damals war ja so gut, Axel, das hat den Cholesterinwert so stark gesenkt, dass die Leute gestorben sind. Ja, denn Cholesterin, ich habe vor kurzem jetzt nochmal eine interessante Studie gelesen, die das altersklassifiziert hat. Und dann sieht man, dass es eigentlich völliger Nonsens ist, dass wir einen Wert für Cholesterin festlegen, weil die Cholesterinsynthese hat eine U-Shape-Curve. Was heißt das? Zu wenig schlecht, zu viel irgendwann auch schlecht. Und dazwischen gibt es ein Optimum, ja, wo das Risiko für eine Herz-Kreislauf-Erkrankung am geringsten ist. Aber dieses Risiko verschiebt sich in den Altersklassen. Das heißt, bei 20-Jährigen, 18-Jährigen ist es dann so bei um die 200, ja, und dann verschiebt sich das immer mehr Richtung 240. So, das heißt, wenn du dann irgendwann 60 oder 70 bist, dann ist 240 eigentlich ein guter Wert, weil du im Alter mehr Cholesterin produzierst oder produzieren musst. Und da muss man natürlich, vielleicht der Hinweis nochmal auf unsere Cholesterin-Episoden, wissen, dass Cholesterin in die Zellmembranen eingebaut wird. Ja, ist also wichtig als Baumaterial. Also produziert der Körper dann eben mehr, wenn man sich jetzt den Hazard Ratio anschaut. Das ist halt das Risikoprofil. Ja, geht es jetzt in ein höheres Risiko oder Risikoreduktion? Dann sieht man, dass sich das mit zunehmendem Alter verschiebt. Und ich spreche jetzt hier von einer Studie, die wurde bei 12 Millionen Koreanern gemacht. Ja, 12 Millionen Koreaner. Also das ist jetzt nicht irgendwie so eine kleine Studie gewesen mit 12 Peoplen, sondern das waren 12 Millionen. Eine große Kohorte, und da muss man das auch entsprechend ernst nehmen. Naja, aber auf Lipo-Bei zurückzukommen, also das hat das so gut gesenkt, dass die Leute in der U-Shape-Curve auf die andere Seite gekommen sind, nämlich auf die linke Seite, da wo das Risiko dramatisch steigt, wenn man zu wenig Cholesterin hat. Und da sind halt, wie du sagst, einige Menschen dran gestorben. Und obwohl man das Risiko schon kannte, hat man trotzdem es weiter verabreicht. Ja, da wurde also nicht kein roter Handbrief und dann Red Flag und jetzt müssen wir das alles stoppen, sondern das wurde halt noch munter weiter vertrieben, bis dann irgendwann es nicht mehr ging, da konnte man es nicht mehr verschweigen.
Ja, und Jens, was du sagst, halt, da war halt unser Gesundheitsminister auch involviert und du hast gerade schon so einen kleinen Ausblick auf unsere zweite Folge gegeben. Wir haben ja gesagt am Anfang, es sind so viele Dinge, die wir eigentlich besprechen können oder auch besprechen wollen, die uns eigentlich dazu bringen und sagen, wie kommt das eigentlich zustande? Und deshalb in der nächsten Folge werden wir da auch mal. Jetzt, der Jens hat es gerade erwähnt, Lipo bei. Jetzt gehen wir aber wieder auf ein anderes Gesundheitsrisiko, auf die Herz-Kreislauf-Erkrankungen, wo es auch demnächst ein neues Gesetz zu geben soll. Und da schließt sich wieder der Kreis, denn da geht es auch um Cholesterinsenker und um Cholesterin, weil Cholesterin unter anderem dafür ins Gespräch oder als Grund dafür angegeben wird, dass wir so viele Herz-Kreislauf-Erkrankungen haben. Das hängt natürlich viel auch mit Ernährung und zusammen. Also hört rein in
Natürlich
unsere
überhaupt
Nick.
nicht. Das liegt eindeutig am Cholesterinsenkermangel, den die Bevölkerung hat. Das ist eindeutig. Ja. Wir futtern zu wenig von dem Zeug. Das ist klar, weil
Genau.
der Markt für Cholesterinsenker ist extrem eingebrochen, hatten wir auch schon thematisiert. Und passt auch in dieses Thema Reduktil. Auch da war der Herr Lauterbach involviert. Oder Sibutramin heißt das, die Wirksubstanz. Und das wurde damals zu Gewichtsreduktion eingeführt. Ne? Es war ein Medikament zur Gewichtsreduktion, musste dann auch vom Markt genommen werden, weil es dramatisch herzschädigend war. Ne? Also da mag sich dann jeder selber zusammenreimen, wie ein Gesundheitsminister heutzutage immer auf diese Dinge so weit kommt. Und er hat auch eine Sache noch, Axel, er hat auch 2003 so eine cholesterinsenkende Margarine in den Himmel gehoben. Und da hat es dann am Ende auch ja, massive Probleme gegeben. Er hat da gesagt, 120.000 Fälle von Herzinfarkt könnten mit dieser Margarine verhindert werden und Einsparungen von 13 Millionen Euro wegen sogenannter Phytosterine, die in dieser Margarine enthalten sind. Und
Also,
also Haarsträuben.
ihr merkt gerade bei dem, was wir uns gerade so erzählt haben, wir müssen echt immer schmunzeln und lachen. Es wird ein bisschen ironisch und hat echt schon manchmal bei vielen Sachen so Slapstick-Charakter, wenn man wirklich denkt, dass Herz-Kreislauf-Erkrankungen allein durch Statine oder Cholesterinsenker behoben werden oder verhindert werden können. Und ihr wisst ja, wir beide sind einfach ganz große Fans der Prävention, des Lebensstilwandels, der Ernährung, der Bewegung und auch der psychischen Gesundheit, soziale Kontakte. Und all das lässt sich einfach nicht mit einem Medikament erkaufen. Und von daher, ja, wird es bei uns nächstes Mal ganz oder nächste Woche schon ganz, ganz spannend weitergehen. Was wir mal alles rausgefunden haben zu diesem neuen Gesetz, das Herr Lauterbach nächstes Jahr, soviel ich weiß, verabschieden will, soll also nächstes Jahr im Herbst auch zum Gesetz
Ja, und auch
werden.
das neue Präventionsinstitut, was aufgebaut werden soll, da kann man auf der einen Seite erfreut drüber sein, dass es ja, die Prävention wird jetzt ernst genommen, offensichtlich. Die Frage ist nur, wie das Ganze ausgestaltet wird. Und da darf man natürlich logischerweise sehr skeptisch sein, inwieweit jetzt Lebensstilfaktoren und dann die Versorgung mit Pharmazeutika, also wie das jetzt austariert wird, ja. Und da bin ich mal sehr gespannt, beziehungsweise wir haben es ja auch schon aufbereitet in dem zweiten Teil. Von daher wird das sicherlich noch mal spannend. Aber Axel, insgesamt geht es ja dabei auch um das Thema Glaubwürdigkeit. Ja, und Herr Bosbach hat ein Buch geschrieben letztes Jahr. Das heißt, wer glaubt uns noch? Das kann er natürlich jetzt machen, wo er nicht mehr im Bundestag sitzt, ja, wo er in Rente ist, das alles mal zu reflektieren. Ja. Ich habe das Buch gelesen und da gibt es auch einen kleinen Teil zu Covid und Corona, da hat er sich nicht so ausgelassen. Aber es Es ist vielleicht auch diese Politikverdrossenheit, die sich so breit gemacht hat und vielleicht diese Protestwähler, ne, AfD und so weiter. Oder vielleicht auch die geringe Wahlbeteiligung, ja, auch auf die müsste man mal schauen, genauer, ne, dass die Leute einfach gar keinen Bock mehr haben, obwohl sie das Wahlrecht haben. Ist ein hohes Gut, keine Frage. Aber dass sie gar nicht mehr wissen, wen sie wählen sollen, weil einfach die Glaubwürdigkeit dreimal gegen den Himmel stinkt, ja. Und ich würde mir wieder ehrliche Politiker wünschen, ja, und die uns keinen Unsinn erzählen, sondern die bei der Wahrheit bleiben.
Ich glaube, da bist du nicht alleine mit diesem Wunsch. Ich glaube, ganz großer Anteil der Bevölkerung wünscht sich genau das, dass man auch mal wieder Klartext redet und nicht nur alles verklausuliert und sich in irgendwelchen Schönredereien verstrickt. Und ja, damit es halt auch, ich habe es eben Geschmäckle genannt, du roter Faden, damit sich das halt nicht wie so ein roter Faden oder mal wie ein Geschmäckle immer, immer, immer wieder durch unsere Politik zieht.
Ja, vielleicht in seinen Anfangsjahren hier und da mal die ein oder andere unsaubere Stelle hat, vielleicht in seiner Biografie. Kann man ja nachvollziehen, haben wir ja selber auch gehabt. Ja, nur das zieht sich halt bei unserem Gesundheitsminister wirklich von A bis Z durch. Ja, ich habe hier noch so ein Zitat gefunden von einem Politikerkollegen, der sagte, Herr Lauterbach wäre der faulste Professor überhaupt, weil er in einem Ausschuss oder einem Bundestagsausschuss 4 Jahre lang nicht gesichtet wurde. Ja, er war da als Ausschussmitglied und hat praktisch nie an den Sitzungen teilgenommen. Hat wahrscheinlich dafür nochmal, ich weiß gar nicht, ob das bezahlt wird, wenn man an solchen Ausschusssitzungen teilnimmt. Müssen wir mal ein paar Politiker fragen. Auf jeden Fall haben sich auch, ich auch nachgelesen, Studenten beschwert an der Uni Köln, weil der Herr Lauterbach, der ja da seine Vorlesung halten musste, sollte, durfte. Ja, das ist ja, wenn man schon eine Professur hat, muss man auch eine Lehrtätigkeit mitbringen, der da offensichtlich auch nie gesichtet wurde. Das heißt, er war Professor und war aber nicht existent. Das kann man auch nachlesen, dass er auch in seinem Institut immer weniger existent war. Da ist dann einmal die Woche gekommen, dann ist er nur noch alle 2 Wochen mal gekommen. Und Vorlesungen hat er nicht gemacht. Da wurden dann irgendwelche, keine Ahnung, Doktoranden hingeschickt, die das für ihn gemacht haben. So, und das gibt alles so einen bitteren, bitteren Geschmack, wo man denkt, ja, was hat er eigentlich die ganze Zeit gemacht? Hat er seine Zeit genutzt, um sein Netzwerk politisch auszurollen, um die Netzwerke zu den großen Konzernen? Ja, er war ja auch im Aufsichtsrat von großen Klinikgesellschaften. Da wird man ja auch entsprechend entlohnt. Ja, irgendwo muss die Kohle dann ja auch herkommen. Und ja, wie soll ich sagen? Alles, du hast es dubio oder ich habe es dubios genannt, du hast es Geschmäckle genannt. Es ist alles so diffus, ja, aber wir haben letztendlich die Politiker dahin gewählt, wo sie jetzt sind.
Das stimmt. Und ja, das ist manchmal aber trotzdem sehr traurig, mit was für einem Selbstverständnis dann so ein Amt ausgeübt wird. Und die Vorstellung oder die Idee unserer Gründerväter war wohl eine etwas andere, wie Politiker halt ihre Rolle für die Gesellschaft und auch für die Bevölkerung wahrnehmen sollten.
Ja, vielleicht nochmal ein Statement von einem Professor nochmal zitieren. Warum will ich das zitieren? Weil Herr Lauterbach hat ja in der Corona-Pandemie, viele werden sich erinnern, immer die Wissenschaft genannt. Ja? Die Wissenschaft sagt. Das war ja immer ein Totschlagargument. Ja? Und dann hat jeder gewusst, meine Mutter, ne, Professor Doktor Doktor, hat gesagt, die Wissenschaft sagt, das ist alles evidenzbasiert, das ist alles hochsignifikant und so weiter. Und die Harvard-Kollegen haben jetzt wieder eine neue Studie rausgebracht und so weiter. Und wir beide haben das ja auch schon mal thematisiert, dass es die Wissenschaft nicht gibt. Es gibt eine Studie und es gibt eine Gegenstudie, ne, These, Gegenthesis. Und es gibt ein Fachgebiet. Und in diesem Fachgebiet wird publiziert. Und dort stellt sich irgendwann mal so eine gewisse Tendenz heraus. Wenn ich aber jetzt Cherry-Picking Science betreibe, indem ich mir jetzt eine Studie rausnehme, die gerade in meine Argumentationskette passt, und das ist offensichtlich auch in der ganzen Corona-Pandemie so gelaufen. Dann sagt Herr Professor Schrappe, der unter anderem auch Dekan war von Universitäten und so weiter, also eine sehr honorige Persönlichkeit aus Köln, der sagte, und das finde ich einen wichtigen Satz, man sollte sich davor hüten, eine einzelne Studie als die Wissenschaft zu überhöhen. Da sind wir wieder bei dieser Überhöhung. Ja? Und zu implizieren, man hätte damit die Gesamtsituation im Blick und könnte daraus Handlungsempfehlungen ableiten. Und dann hat er gesagt, man hat manchmal den Eindruck, Herr Lauterbach habe die Wissenschaft für seine politische Karriere instrumentalisiert. Ich habe jetzt aus dem großen Interview einen Teil rausgenommen, den ich jetzt gerade zitiert habe. Ja, wir können das auch verlinken, dann kann sich jeder das Interview auch komplett durchlesen. Aber das bringt es eigentlich auf den Punkt, was wir auch so in unserer Recherche für ein Gefühl haben und was wir auch in den Talkshows und so weiter sehen. Es gibt eine, vielleicht auch hier nochmal gesagt, ein gutes Anliegen eigentlich, ja, also die Prävention nach vorne zu bringen, die Herz-Kreislauf-Erkrankungen zurückzudrängen, die Krebserkrankungen, die Demenzerkrankungen, also alles zurückzudrängen. Das ist sicherlich alles gut gemeint und richtig, keine Frage. Der Ansatz ist absolut richtig. Die Frage ist nur, wie kommen wir zum Ziel? Und da sind wir beide und viele andere natürlich komplett anderer Meinung, ja, als das, was sich anbahnt. Und dann die Überleitung zum zweiten Teil, wo wir uns das alles mal ganz genauer anschauen, wie dieses Präventionsinstitut aussehen soll, wie dieses neue oder die neuen Gesetzgebungen in Richtung der Reduktion dieser drei großen Erkrankungen, die ja 75% aller Todesfälle letztendlich ausmachen. Von daher ist das schon ein richtiger Ansatz, keine Frage. Ja, da müssen wir ran. Die Frage ist nur, wie wir das machen.
Ja, und wie wir das machen oder wie Herr Lauterbach oder das Gesundheitsministerium oder die entsprechenden Gremien das vorhaben, das schauen wir uns in der nächsten Woche an. Bleibt uns also treu beim Hören. Hört wieder rein, denn nächste Woche geht's weiter. Jetzt nicht direkt unmittelbar mit der Person Karl Lauterbach, aber eher mit den Themen, die er nach vorne schieben will und wie er sie nach vorne schieben will. Da gucken wir genauer rein, wie der Jens gerade schon gesagt hat. Ganz, ganz spannend auch, wie da mit den entsprechenden Themen umgegangen wird. Und von daher vielen Dank auch diesmal wieder für euer Zuhören. Bleibt uns gewogen und vor allen Dingen bleibt gesund. Bis zum nächsten Montag. Macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss.
Bye-bye.
Das war Milieu oder Mikrobe, euer kritischer Gesundheitspodcast. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.